Guten Morgen. Interessante Worte, die wir als Textlesung heute hatten. Und es ist interessant, was Petrus eigentlich schreibt. Petrus am Ende seines Lebens schreibt einen Petrusbrief und schreibt an die Gemeinde in Asien. Und ich glaube, Petrus war mittlerweile so ein reifer Mann. Er war so gereift, denn das, was er sagte, das hatte Bestand. Das hatte Kraft und das hatte wahrscheinlich auch Veränderung. Dort, wo er jung war, wo er angefangen hat, Jesus nachzufolgen, so war er eifrig und oft sind Worte von ihm gefallen, wo man sich vielleicht am Kopf gefasst hätte und gesagt, na Petrus, was sagst du denn da? Na Petrus, was soll das denn? Ja, also wie oft war Petrus in so einem Zustand, ja, also wo Jesus den auch mal ermahnt hat. Aber diesmal schreibt er Worte, wo es die Gemeinde zum Nachdenken bringt, wo die Gläubige damals zum Nachdenken gebracht hat. Und wo es uns heute auch verändern soll und unser Denken auch verändern soll. Interessant schreibt er ab Vers 10, und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Dient einander. Hier schreibt er an der Gemeinde und sagt, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Also wenn wir diesen Text wortwörtlich nehmen, jeder in der Gemeinde, jeder, der zu Christus gehört, hat eine Gabe bekommen. Also es kann nicht sein, dass irgendjemand in der Reihe sitzt und sagt, ich weiß nicht, was meine Gabe ist. Weil dann würde ich dich motivieren, also lies mal das. Also dient einander, jeder. Nicht nur manche. Nicht nur die Ältesten und Diakonen sollen dienen, sondern jeder. Und guck mal, was er weiterschreibt. Das ist die Gnade Gottes, dass er euch die Gaben gegeben hat. Nicht, weil ihr es euch verdient habt, nicht, weil ihr euch das erbeten habt. Oft hat man heute Bewegungen, dann sagen die Leute, ja, du musst nur genug beten und dann wirst du schon die Gabe bekommen. Bin ich da nicht so ganz mit einverstanden, weil in der Bibel steht, dass er verteilte nach seinem Maß. Nicht nach unserem Maß, nicht wie wir es wollen, sondern er verteilt nach seinem Maß. Und es ist eine Gnade Gottes, dass er dir eine Gabe gegeben hat zum Dienen. Und interessant ist, wir wissen aus der Bibel, es gibt eigentlich mehrere Gaben, aber Petrus nennt hier nur zwei Gaben. Das ist interessant. Ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist, aber er schreibt, wenn jemand predigt, also wenn jemand reden kann, so soll er das reden, was Gott durch ihn reden möchte. Die zweite Gabe ist, wenn jemand dient, wenn jemand arbeitet, wenn jemand praktisch, so soll er das nicht aus seiner Kraft tun, sondern aus der Kraft des Herrn, die Gott ihm gibt. Das ist sehr interessant, was Petrus schreibt. Und das hat mich eigentlich so bewegt, als ich auch diese Stelle gelesen habe, hat mich auch bewegt, darüber zu reden, über Dienen. Über Dienen dem Herrn, den Allmächtigen. Und ich habe mir einen Text heute ausgewählt, ein Vers habe ich. Und in einem Text habe ich drei Punkte, die ich mit uns heute besprechen möchte. Es ist der Text, was wir eigentlich sehr oft zu Ostern lesen. Jesus zieht nach Jerusalem ein. Kurz vorher in Johannesevangelium, ich werde aus Johannesevangelium 12 predigen, kurz vorher war der Lazarus, der da gestorben ist im Kapitel 11 und Jesus hat ihn auferweckt. Es war so ein großes Wunder und dort steht, und viele folgten ihm nach. Es waren nicht alle, die ihm nachgefolgt, obwohl so ein großes Wunder, ja, also da lag einer schon in der Grube, der gestunken hat. Und Jesus weckte ihn auf von den Toten. Es sahen viele, es sahen alle das Wunder, aber es glaubten nicht alle. Es glaubten nicht alle. Und es folgten ihm auch nicht alle. Aber es waren einige, die diese Entscheidung getroffen haben, wir wollen Jesus nachfolgen. Und 6 Tage vor Passafest, also wo sehr viele Leute nach Jerusalem kommen, wird uns berichtet, ist Jesus wieder im Haus beim Lazarus. Er ist wieder in diesem Haus, 6 Tage vor Passafest und Maria und Martha dienen Jesus. Die eine holt sogar das Öl raus und fängt Jesus an zu salben. Die Füße, die Jünger regen sich auf und sagen, was soll das eigentlich? Was machst du da? Wir hätten das doch verkaufen und den Armen, wir hätten so viel Gutes tun können. Und dann kommt dieser Moment, Jesus wurde darauf vorbereitet. Und dann, Jesus zieht nach Jerusalem ein. Und ich vermute oder ich gehe davon aus, es waren viele dieser Menschen, die das gesehen haben, wie Jesus den Lazarus von den Toten auferweckt hat. Und die Palmenzweigen und alles. Wir kennen diese Geschichte, ja, zu Ostern lesen wir die immer, wo es alles auf den Boden gelegt wurde und Kleider und Jesus reitet nach Jerusalem ein und dann kommen die Schriftgelehrten, Pharisäer und sagen, es war laut, es muss sehr laut gewesen sein. Und dann kommen die und sagen die, hey, sag doch mal, die sollen mal etwas ruhiger sein. Und Jesus sagt, das geht nicht, weil wenn die aufhören, werden die Steine schreien. Jesus ist nach Jerusalem eingeritten und jetzt kommen Heiden. Jetzt kommen Griechen, die zu dem Zeitpunkt auch in Jerusalem waren. Die sind heraufgekommen, um Gott anzubeten. Und dann kommen die zu Philippus und sagen, wir möchten zu Jesus. Ich weiß nicht, war Jesus irgendwo im Raum, dass sie nicht direkt zu Jesus konnten, aber zumindest die kommen zu Philippus. Zum Philippus, so wird das uns berichtet, die kommen und sagen, wir möchten gerne den Jesus sehen. Der Philippus geht in nächstes Zimmer wahrscheinlich und sagt zum Andreas, hey, das sind Griechen, die Heiden, die wollen zu Jesus. Und die beide gehen zum Jesus und sagen, das sind Leute, die würden gerne mit dir reden. Und interessant, was Jesus dann sagt, und das lesen wir ab Vers 24. Johannes Evangelium 12, ab Vers 24. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Interessant ist eigentlich, Jünger kommen zu Jesus und sagen, das sind Leute, die möchten zu dir und Jesus erzählten von irgendeinem Weizen, vom Getreide. Und Jesus bereitet jetzt die Jünger vor, ich muss sterben. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Selbst die Heiden fragen nach mir. Und jetzt ist der Zeit gekommen. Ich muss in die Erde, ich muss sterben, damit es viel Frucht bringt. Und dann ist der Vers 26 unser Predigttext heute. Jesus sagt zu seinen Jüngern, die hier waren, und er sagt das im gleichen Atemzug wahrscheinlich, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Drei Punkte aus diesem Vers. Erster Punkt, wer mir dienen will, der folge mir nach. Also, um diese Entscheidung zu treffen, ich möchte Jesus dienen mit meiner Gabe, so wie Petrus gesagt hat, die ich von ihm empfangen habe, musst du Entscheidungen getroffen haben, zuerst ihm nachzufolgen. Du kannst nicht sagen, ich möchte Jesus dienen, aber er spielt für mich überhaupt keine Rolle. Das Kreuz hat für mich überhaupt keine Bedeutung. Wer mir dienen will, sagt er folge mir nach. Vielleicht erinnern wir uns an diesen Vers aus Lukas Evangelium. Dort sprach er auch, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Wer mir nachfolgen will, so stelle ich meine Begierden in die zweite Reihe und Christus zuerst und folge ihm nach. Um Jesus zu dienen, musst du diese Entscheidung erstmal in deinem Leben getroffen haben. Bin ich bereit, überhaupt ihm nachzufolgen? Wisst ihr, als ich mir diese Verse und er spricht jetzt zu seinen Jüngern wahrscheinlich, also Andreas war zumindest da, Philippus war auch da, wissen wir nicht, ob auch andere mit dabei waren, aber Andreas war da, Andreas hat das erlebt. Andreas ist zu Petrus gelaufen, der gesagt hat, ich habe den gefunden, von dem Propheten gesprochen haben. Komm. Und wisst ihr, was Jesus denen sagt? Andreas und Petrus waren am Ufer und haben Netze geflickt. Die waren Fischer, die waren in ihrem Boot. Und Jesus sagt zu ihm in Markus 1,17, sprach er zu mir, folgt mir nach. Er sagte nicht, werdet Menschenfischer, lasst eure Netze hier liegen und werdet Menschenfischer, sondern er sagt ihm zuerst, komm und folgt mir nach. Werdet meine Jünger, lernt von mir. Und ich will euch zu Menschenfischer machen. Und ich will euch zu meinen Dienern machen. Und wenn ich mir die Geschichte ganz genau anschaue, oder drei Jahre folgen die Jesus nach. Bis zur Berufung, von der Berufung bis zu diesem Zeitpunkt, was für Menschenfischer sind sie geworden? Gar keine. Weil wisst ihr, als Jesus gestorben ist, wo sind sie wieder hingegangen? Wir erinnern uns, jeder ist in seinen Job wieder hingegangen. Und die sagen, was für Menschenfischer? Von was hat er vor 3 Jahren zu uns gesprochen? Aber vielleicht stimmte die Nachfolge dann nicht. Weil wir wissen, und Jesus sagte ihnen allen, ihr werdet alle mich verlassen. Wie ernst ist deine Nachfolge? Wir erinnern uns am Ende des Johannesevangeliums. Dort kommt er zu Petrus und sagt, und jetzt mache ich dich zum Menschenfischer. Dort gibt er ihm die Macht, wo Petrus zum Menschenfischer wird. Und ich vermute und ich gehe sehr stark davon aus, als Petrus in Apostelgeschichte seine erste Predigt hält, wo Tausende zum Glauben kommen. Er erinnert sich an seine Netzen und er erinnert sich an seine Berufung, was Jesus ihm gesagt hat. Eins war es, wo er tausende Fische aus dem Meer gezogen hat oder aus dem See. Aber jetzt zieht er Menschen aus der verlorenen Welt raus. Und er erinnert sich daran, komm und folge mir nach. Und ich bin mir sicher, es war nicht die wahre Nachfolge. Deswegen war noch nicht der Zeitpunkt da, dass er die zu Menschenfischer gemacht hat. Aber jetzt war der Punkt da. Jetzt war der Punkt da, wo er sagen konnte, jetzt werdet ihr Menschenfischer. Weil ihr mir nachfolgt, egal was auf euch zukommt. Ein anderes Beispiel, was auch in der Bibel steht, in Markus Evangelium auch 10, Vers 17 bis 22. Ich werde es uns nicht lesen, aber ich werde einige Verse nur hier zitieren. Wisst ihr, der reiche Jüngling kommt. Der reiche Jüngling kommt zu Jesus und sagt, was soll ich noch tun, damit ich das ewige Leben erlange? Und was sagt ihm Jesus? Jesus sagt, halt meine Gebote. Und er sagt, ich habe das von Jugend auf. Ich habe das alles erfüllt von meiner Jugend auf. Das, was Gesetz Mose fordert, ich habe das erfüllt. Und Jesus, interessant ist, Jesus widerspricht ihm da gar nicht. Der sagt nicht, ah, das hast du nicht gemacht, das hast du nicht gemacht. Nein, der nimmt das an. Sogar steht es, er gewann ihn lieb. Jesus hat ihn lieb gewonnen, diesen reichen Jüngling. Und dann ist dieser eine Punkt, das eine, was ihn festhält. Jesus sagt nicht, verkauf dein Guthaben und diene mit dem Geld, was du hast. Setz dein, das, was du von Gott bekommen hast, setz das ein für einen guten Werk, für Missionswerk oder für noch was anderes. Er sagt nein. Verkauf das alles, verteil das an die Armen und was? Und folge mir nach. Die Nachfolge spielt eine sehr große Rolle. Es geht nicht, um Jesus zu dienen, ohne ihm nachzufolgen. Es geht nicht, um einmal im Monat vielleicht oder einmal im Jahr hierhin in die Kirche oder in irgendeine andere Gemeinde zu kommen und sagen, diese Spende möchte ich spenden, aber ich habe mit der Gemeinde oder mit Gott nichts zu tun. Einer erzählte eine Geschichte, ich weiß nicht, ob die wahr ist, aber zumindest ist das eine Geschichte über sie, die sich lohnt nachzudenken. Einer hat gehört, wenn du was Gott gibst, wirst du das 100-fache empfangen. Und einer wollte das testen und hat einen Groschen reingeworfen. Er kam raus und auf der Straße lag der Dollar. Er hat einen Groschen reingeworfen und auf der Straße. Er ging direkt zu dem Fahrer, zu dem Pastor, ging dahin und sagte, guck mal, ich habe das hundertfache empfangen. Das, was da drin steht, da glaube ich dran. Und der Fahrer sagte ihn, oder dieser Pastor der Gemeinde sagte, weißt du was, Gott konnte mit deinem Groschen nichts anfangen, deswegen hat er ihn weggeschmissen. Und du hast ihn gefunden. Jesus möchte nicht, dass du ihm dienst, nicht, dass du ihm deine Gaben nur bringst, sondern Jesus möchte hier, erster Punkt, dass du ihm nachfolgst. Wer mir dienen möchte, der soll auch mir nachfolgen. Das ist mein erster Punkt. Der zweite Punkt ist, und das ist eine Zusage, eine Verheißung. Wir kennen die Verheißung, ihr Kinder gehorcht euren Eltern, damit ihr ein langes Leben habt. Aber guck mal, was Jesus hier sagt. Wo ich bin, sagt er, da soll auch mein Diener sein. Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen wirst, wenn du mir dienen wirst, so soll mein Diener auch da sein, wo ich bin. Ich weiß nicht, wessen Chef, wenn du heute ein Angestellter bist, hat der Chef jemals zu dir gesagt, da wo ich bin, da soll auch mein Angestellter sein. Da soll auch mein Arbeiter sein. Ich weiß von Haribo, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich gehe davon aus, also es war ja hier in Kessenich damals so, und als in Grafschaft, als Haribo sich entschlossen hat, nach Grafschaft auszuziehen, so hat der Chef, oder ja, der Hans Riegel hat diese Entscheidung getroffen, wir kaufen hier das ganze Baugrundstück und die Angestellten von Haribo sollen hier in der Nähe bauen, damit die nicht so einen weiten Weg haben zur Arbeit. Eine gute Geste. Das Grundstück wurde gekauft, das Lager wurde gebaut und die Grundstücke wurden an Haribo-Angestellte verkauft. Eine gute Sache. Doch Jesus sagt hier viel mehr. Mein Diener soll bei mir ganz nah sein. In Johannes 14, Vers 2 bis 3 sagt Jesus, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht so, hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus macht ein Versprechen hier fest. Er sagt sogar, ich gehe und bereite es euch vor. Eine weitere Zusage, wo er sagt dann in Johannes 17, das hohepriesterliche Gebet, wo er betet, er sagt, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Ich will das, sagt er. Mein Diener soll ganz nah bei mir sein. Das ist eine Seite, worauf wir uns heute freuen. Wenn du ein Diener Christi bist, wenn du ihm nachfolgst, so hast du Freude, eins bei ihm zu sein. Wenn wir Leute zum Grab tragen, so sagen wir, er hat sein Leben gekämpft, er hat sein Leben gelebt, er war ein treuer Diener. Heute geht er in das Reich des Herrn ein. Wir glauben daran. Wisst ihr, das ist die eine Seite der Medaille oder der Münze, von der ich gesprochen habe. Was muss damals den Jüngern durch den Kopf gegangen sein? Mal ganz ehrlich, wenn wir aus dem Kontext lesen, wenn wir die ganze Geschichte hier in Johannes Evangelium, Jesus reitet nach Jerusalem ein. 6 Tage später wird er gekreuzigt. 40 Tage später oder 3 Tage später steht die Auferstehung. 40 Tage später geht er zum Vater. 50 Tage später oder nochmal 10 Tage, bekommen die den Heiligen Geist, die Zurüstung. Und was fängt dann an? Die Verfolgung. Von welcher Wohnung hat Jesus geredet? Es sind keine 2 Monate vergangen, nachdem Jesus das gesprochen hat. Und was stand alles auf dem Spiel? Jesus, was hast du uns versprochen? Du hast uns gesagt, mein Diener soll ganz nah bei mir sein. Aber jetzt erleben wir Verfolgung. Jetzt erleben wir Leid. Jetzt erleben wir das, was du uns nicht gesagt hast. Oh doch. Er hat gesagt, mich haben die verfolgt, auch euch werden die verfolgen aufgrund eures Glaubens. Und wisst ihr, wir malen uns das heute so schön. Und wir sagen, naja, wir leben im Westen. Verfolgen? Nee. Aber wenn ich mir anfange, Nachrichten anzuschauen, wenn ich Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris anschaue, was für eine Gotteslästerung passiert hier? Und was machen wir? Und ich bin mir sicher, wenn wir nur den Mund aufmachen, so werden wir auch die Verfolgung erleben. Aber wisst ihr, was das Gute ist, das ist die zweite Seite der Medaille? Dass Jesus gesagt hat, ich werde bei euch sein. Ihr seid nicht alleine. Ihr müsst durch diesen Kampf nicht alleine gehen. Ich habe gelitten, ihr werdet leiden, aber ich werde bei euch sein. Ich werde mich nicht von euch entfernen. Ich werde euch Kraft geben. Ich werde euch zurüsten, mit dieser Situation auch umzugehen. Und die Jünger durften das erleben. Und ich bin mir sicher, wenn wir als Gemeinde, wenn wir voll darauf vertrauen, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir ihm ernst dienen, so werden wir das auch erleben. Egal welche Verfolgung, egal welcher Widerstand hier passieren wird. Egal was die Menschen auf der Straße sagen werden, er wird ganz nah bei uns sein. Das Zukünftige, dass er uns eins zu sich holt und wir werden eins bei ihm sein. Ja, das wird sein. Aber du darfst Christus heute schon ganz nah bei dir erleben. Du musst nicht auf den Moment warten. Wenn du ihm dienst, wenn du ihm nachfolgst, so darfst du sicher sein, Jesus ist ganz nah bei dir. Er hat gesagt, ich möchte, ich will, dass mein Diener ganz nah bei mir ist. Und wenn er das will, so wird er sich auch einsetzen und er wird ganz nah bei dir sein. Du darfst darauf vertrauen. Dritter Punkt. Und da habe ich gedacht, was ist das? Also erstens, wer mir dienen möchte, er muss nur mein Nachfolger sein. Mein Diener, bei dem werde ich ganz nah sein. Er wird bei mir sein. Und guckt euch den dritten an. Wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Ist dir das bewusst? Ist dir das irgendwie bewusst gewesen? Gott persönlich, mein Vater, wird ihn ehren. Wer mir dient, wer mir nachfolgt, den wird mein Vater ehren. Gott, der heilige Gott, wird dir die Ehre erweisen, dass du Christus nachgefolgt bist, dass du ihm gedient hast. Wie es sein wird, weiß ich nicht. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie Gott dich ehren wird. Ich weiß auch nicht, wie Gott mich ehren wird. Aber hier ist eine Verheißung und eine Zusage. Wenn du ernst dran bleibst, so wird er dich ehren. Wir haben einige Beispiele in der Bibel. Paulus sagt, als er seinen Dienst, sein Leben sich hingegeben hat, sich geopfert hat, dem Herrn gedient hat, Verfolgung erlebt hat, Christus nachgefolgt hat, ist, er schreibt, ich habe den guten Kampf gekämpft in 2. Timotheus 4, 6 bis 8. Den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir, und hört mal wer, der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage zuerkennen wird, nicht aber mir alleine, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Gott wird ihn ehren und ihm die Krone auflegen. Das ist die eine Seite, die der Paulus sagt. Aber Paulus vor vielen, vielen Jahren, bevor er diese Worte geschrieben hat, war er ein Verfolger und hat einen Gläubigen steinigen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, der Stephanus. Der Stephanus, den er gesteinigt hat. Und als Stephanus gesteinigt wurde, was hat er gesehen? Stephanus wurde von den Menschen aufgrund seines Glaubens, Paulus stand dabei als Saulus da. Paulus war da. Und er lässt diesen Stephanus steinigen. Was hat er gesehen? Das ist sehr interessant. Guckt euch mal das an. In Apostelgeschichte 7, Vers 55 bis 56. Er aber, der Stephanus, voller Heiliger Geistes, blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu Rechte Gottes stehen. Wisst ihr, was Stephanus gesehen hat? Wie er geehrt wurde. Jesus sitzt auf dem Thron, aber hier ist er aufgestanden. Jesus steht auf, um dich zu ehren, wenn du den Glauben bewahrst. Er sah den Christus zu Rechte stehen, nicht sitzen. Meine Frage an dich, meine Frage an uns heute alle, an die Gemeinde. Wie wird dich Gott ehren? Wirst du die Krone empfangen? Wird Christus für dich, für deinen Glauben aufstehen? Für deine Nachfolge? Beim Stephanus ist er aufgestanden von dem Thron. Du darfst dich spiegeln, du darfst dich reflektieren. Für deine Nachfolge, für deinen Glauben, für deinen Dienst. Steht Christus auf oder bleibt er sitzen? Eine Nachfrage für uns zum Nachdenken, aber gleichzeitig eine Herausforderung. Und das ist so wichtig für uns, dass wir Christus dienen, aber mit der Nachfolge anfangen. Eine Entscheidung treffen, eine Entscheidung für unser Leben treffen. Und egal, wie die Situation sein wird, er wird ganz nah bei uns sein, weil er will das. Und zum Schluss wird er dich ehren und dir den Lohn geben für deinen Glauben und für deine Nachfolge. Amen.